Hallo Pat.
Hallo Kai und hallo liebe Zuhörer.
Heute besprechen wir ein Spiel, das ursprünglich für den C64 erschienen ist, nämlich The Great Diana Sisters aus dem Jahr 1987.
Genau. Oder wie ich es nenne, The Great Diana Sisters.
Ja, jetzt denkt jeder, hä? Das klingt doch genauso wie eben.
Ja, ich glaube, da gibt es zwei Lager. Die einen nennen das Diana und die anderen Diana.
Ich habe gelesen, das nur am Rande erwähnt, dass das eigentlich auf der Spieleverpackung falsch geschrieben sein soll. Ursprünglich wird im Spiel ja Diana mit zwei N geschrieben und auf der Verpackung steht es aber mit einem N.
Genau, in diesem wunderschönen Airbrush-Motiv, das zumindest meine Amiga-Version zierte. Ich weiß nicht, ob es alle C64-Varianten sind, aber da habe ich schon Varianten gesehen mit einem ziemlich hässlichen, gemalten Cover.
Ja, über so verschiedene Dinge müssen wir heute wirklich mal sprechen. Vorab mag ich noch mal erwähnen, für alle Leute, die jetzt erstmalig mit dieser Folge hier einschalten, sei noch mal kurz erwähnt, dass wir kein Trivia-Podcast sind, sondern einfach unsere persönliche Review zu dem Spiel anfertigen. Und das geschieht nicht, weil wir Bock darauf haben, sondern weil unser Zufi denkt, dass wir darauf Bock haben sollten und deswegen besprechen wir heute, nachdem das im Zufallsgenerator entschieden wurde, dieses Spiel.
Genau. Und wer sich für Spielearchäologie interessiert, für den gibt es ganz viele tolle andere Podcasts, die man dann hören kann.
Wir beginnen mit unserer Review und ich muss ja gestehen, dass ich das Spiel damals nicht gespielt habe, weil ich keinen C64 besaß. Ich habe es auch auf anderen Plattformen bis dato nie so richtig gespielt und mein Erstkontakt, wo ich es richtig selbst gespielt habe, ist dann einfach Twisted Dreams gewesen.
Oh, ja, aber das ist ja eigentlich ein schöner Kontakt, weil das ist ja wirklich sehr gut gelungen.
Ja, ist ein sehr schönes Spiel und jetzt so im Nachgang habe ich mir das hier jetzt mal angeschaut. Eine Sache konnte ich natürlich überhaupt nicht ausprobieren. Ich gehe mal davon aus, dass man das Spiel damals auf dem C64 mit Joystick gesteuert hat, oder?
Ja, genau.
Gut, das konnte ich mangels Joystick natürlich nicht nachvollziehen, wie das sich spielt mit Joystick. Ich habe es jetzt einfach mit einem C64-Emulator gespielt und einfach Tastatur benutzt.
Da muss ich natürlich auch gleich mal ein Geständnis machen. Also mein C64 ist schön weggepackt, der ist in meiner Lagereinheit gelagert und heutzutage spiele ich es am liebsten am Emulator und das hat auch den Grund, weil ich dann die Aufwärtsbewegung auf eine Taste legen kann und wie man das sich beim modernen Spielen gewohnt ist, mit dem Druck auf die A-Taste auf dem Controller springen kann, was ich viel angenehmer empfinde.
Ja, ich gehe deswegen auch davon aus, einfach um bei der Objektivität zu bleiben, die wir ja gerne bevorzugen für unsere Besprechungen, dass das damals vielleicht auf dem C64 mit dem Joystick schwieriger zu steuern war, als wenn ich jetzt eine separate Taste zum Springen benutze.
Ich finde es angenehmer heutzutage mit einer separaten Sprungtaste, aber es ging tatsächlich richtig, richtig gut am C64 und dann auch später am Amiga. Also das hat schon gut geklappt. Also das war kein Dealbreaker, um das Spiel zu beenden.
Das war dann vermutlich alles nur Gewöhnungssache. Früher habe ich auch Spiele mit dem Joystick gespielt, die ich heutzutage einfach mit Tastatur, Maus oder eben mit einem Gamepad spielen würde. Und deswegen ist das natürlich ein Punkt, auf den ich gar nicht eingehen kann, weil mir da einfach die Erfahrungswerte fehlen. Was ich so sagen kann, mit der Art und Weise, wie ich es gesteuert habe, ließ sich das wirklich sehr, sehr gut steuern, überraschend gut sogar.
Ja, also die Steuerung ist echt gut gelöst bei beiden, beim C64 und beim Amiga. Und vielleicht sogar am C64 einen kleinen Ticken besser. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, am Amiga ist der Sprung etwas schwebender, wenn man das so nennen kann, als am C64. Aber beide lassen sich echt gut steuern. Da haben sie echt gute Arbeit gemacht.
Ja, da war ich auf jeden Fall überrascht. Und beim Spielen, ich glaube, das Spiel müssen wir an sich nicht groß erklären. Es handelt sich einfach um einen Jump and Run-Plattformer, der einfach sehr ähnlich ist wie Super Mario Brothers aus der Zeit. Und viele Dinge, die man im Spiel sieht, erinnern auch sehr stark daran.
Ja, vor allem die ersten beiden Level, die sehen schon so ein bisschen wie Klone von Super Mario Brothers aus. Das wird aber sehr schnell sehr viel origineller.
Ja, es wird abwechslungsreicher. Klar, man hat so diese üblichen Blocks, man hat so die üblichen Plattformen, die so unter den Füßen wegschmilzen. Man hat Gegner, die ein bisschen aussehen wie Goombas, aber hier halt eher Eulen sind oder irgendwelche Vögel, was auch immer das genau darstellen soll. Aber das hat mich jetzt irgendwie nicht groß negativ beeinflusst. Also ich musste nicht beim Spielen die ganze Zeit an Super Mario denken. Das hat das Spiel schon mal geschafft.
Ja, genau. Es spielt sich ja wirklich schon anders. Auch wenn der Anfang so ein bisschen ähnlich wirkt und die Tatsache, dass mit den beiden Protagonisten Gianna oder wie man das, glaube ich, in echt aussprechen würde, Gianna und ihrer Schwester Maria schon so ein bisschen auf andere italienische Brüder hingewiesen wird, aber das wirkt schon eigenständig.
Ich hatte relativ schnell sehr viel Spaß mit dem Spiel, weil ich bin ja sowieso ein großer Fan von der Art Jump'n'Runs. Also abgesehen jetzt von Mario und so, also Super Mario Land, Super Mario World, da habe ich alles komplett durchgespielt damals. Aufgehört hat es da erst, als es dann so in diese 3D-Dimension ging und da war ich dann eher raus. Heutzutage liebe ich natürlich auch im Emulator alte Plattformer, zum Beispiel jetzt auch hier das Gianna Sisters erstmalig gespielt oder auch komplett neue Spiele, die so in die Richtung gehen. Unter anderem das schon mal erwähnte Cuphead.
Das Schöne an Gianna Sisters ist ja, dass im Gegensatz zu Cuphead muss man bei Gianna Sisters nicht in den Tisch beißen, weil das ist echt fair gemacht. Und wenn man ein Leben verliert, dann ist es wirklich meistens etwas, was man selbst verbockt hat.
Ja, wobei es ähnlich wie auch bei ähnlichen, sag mal, Verwandten ist, dass teilweise auch fiese Stellen gibt, bei denen man wirklich pixelgenau springen muss, weil ansonsten stößt man sich einfach den Kopf an der Decke und fällt irgendwo unten in Abgründe oder sowas. Also ich finde, teilweise gibt es da schon sehr gemeine Passagen hier, vor allem in den späteren, höheren Levels.
Das stimmt. Und was natürlich auch ganz gemein ist, jede Berührung mit einem Gegner oder einer Stahlspitze oder dem Feuer ist natürlich der sofortige Tod. Hier gibt es nicht, ah, man wird erstmal wieder klein, sondern das gleich.
Ich habe das Spiel jetzt mehrfach durchgespielt im Vorfeld und hatte am Anfang noch so ein paar, okay, ich komme mal rein ins Spiel, Moment, bin dann auch ein paar Mal abgestürzt und musste mich erstmal so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Wenn das passiert ist, klappt das aber sehr gut. Jetzt beim letzten Durchlauf habe ich es komplett durchgespielt, ohne Lebensverlust, mit ein bisschen Übung. Und wenn man genau weiß, an welchen Stellen man wie abspringen muss, ist das auch kein größeres Problem. Aber da spielt natürlich bei mir auch die jahrzehntelange Jump-and-Run-Erfahrung einfach mit rein auch.
Ja, da bist du schon eher der Vollprofi bei diesen armen Spielen. Ich schaff's bis heute nicht, ohne irgendein Leben zu verlieren durch. Aber meistens, weil ich dann mit der Zeit auch eher ein bisschen müde werde. Ja, das Spiel ist zwar nicht so lang, aber man muss sich ja doch sehr konzentrieren. Und das Gemeine ist ja, es ist sehr lange, sehr einfach. Aber wenn man dann mal ein Leben verloren hat und man muss wieder als kleines Mädchen beginnen, dann ist das schon fies, weil man kann da nicht mehr schießen, man kann nicht mehr in Feuer hineinstehen. Was gibt ja später noch das Power-Up, mit dem man die ganzen brennenden Fackeln, dass die einem dann nichts mehr anhaben können und so weiter. Gut, wenn man mit dem Joystick gut umgehen kann, man kann neben diesen Feuerstellen auch immer stehen, hat genügend Pixel, der sich Gianna noch festhalten kann, so mit der Schuhspitze. Aber ja, es wird gleich sehr viel schwerer, sobald man ein Leben verloren hat und als kleines Mädchen wieder beginnen muss.
Ja, das ist aber auch eine Gemeinsamkeit mit einem Super Mario. Also auch wenn man da irgendwo in einen Abgrund fällt und das Level neu beginnen muss als kleiner Stoppelhopser Mario und erstmal gar nicht weiß, was man da wieder tun soll und man quasi Angst hat vor jedem Goomba plötzlich wieder. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das hier auch so ist. Mir gefiel Spiel anfangs so von diesem kleinen Mädchen auf dem C64 die Grafik. Mir gefiel einfach die Spielfigur, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als sie sich dann verwandelt hat und dann plötzlich aussah, ich weiß nicht, hatte ich ständig hier Stiflers Mom irgendwie vor Augen, weißt du, so. Es sah irgendwie so ein bisschen schrecklich aus ab dem Zeitpunkt. Aber das ist irgendwie natürlich keine direkte Kritik an dem Spiel, sondern das ist einfach nur das, was mein Hirn da irgendwie hineininterpretiert. Das sieht für mich einfach so ein bisschen gruselig aus ab dem Moment.
Ja, es ist natürlich schon wahr, dass das kleine Mädchen so süß aussieht und nach dem ersten Power-Up wird sie zu einem Punk. Das sieht natürlich dann gleich ein bisschen. Ich muss zugeben, ich habe nicht Stiflers Mom hineininterpretiert, aber ich glaube, jetzt wird das immer so sein. Dankeschön, Kai.
Entschuldigung, alle, denen ich das Spiel jetzt versaut habe.
The Great Stiflers Mom. Ja, und das ist natürlich nur die erste von ganz vielen Power-Ups, die man aufsammeln kann. Wobei ja zwei davon, also die Uhr und eine Art Bombe, die muss man auslösen mit der Space-Taste. Und ich muss zugeben, ich vergesse das immer.
Ja, das ging mir auch so teilweise. Hatte ich die eingesammelt und wusste dann auch nicht mehr so richtig, was ich damit anfangen soll. Aber ich habe die auch nicht immer gebraucht. Also das kommt halt noch dazu.
Ja, die Uhr, die funktioniert am besten bei diesen springenden Bällen, über die man springen muss. Da kann man am richtigen Zeitpunkt stoppen und dann sind die unten und dann ist das viel einfacher. Aber man braucht es nicht. Das Leveldesign ist wirklich so gemacht, dass man auch mit dem kleinen Mädchen durchkommt. Man muss halt ein bisschen üben.
Ja, man muss ein bisschen üben. Und das, was du eben sagtest, dass man teilweise wirklich pixelgenau auch sich an Ränder stellen kann, das habe ich für mich sehr intensiv ausgenutzt und teilweise auch dadurch, ich sag mal, den Schwierigkeitsgrad für mich persönlich noch mal ein bisschen gesenkt, weil wenn man das mal raus hat, dass man ab einem gewissen Punkt abstürzt, das habe ich natürlich ausprobiert anfangs, um das einfach so ein bisschen auszuloten, das mache ich auch bei Mario und so, das gibt es ja auch so ein, zwei Pixel, wo man genau weiß, da kann man noch stehen, bevor man abstürzt oder man kann sich genau dorthin stellen, ohne dass einen Gegner irgendwie trifft oder eben diese Flammen, von denen du eben schon erzählt hast. Wenn man das raus hat, dann macht es das halt nochmal ein bisschen leichter, aber es ist auch teilweise gar nicht so leicht, genau auf diesen Pixeln auch zu landen, das bedarf so ein bisschen Übung.
Ja, vor allem sieht das visuell so ein bisschen aus, als wäre es ist ja wirklich nur noch die Spitze des Schuhs, die irgendwie die Mauer noch es sieht schräg aus und es sieht so aus, als müsste das in echt nicht funktionieren.
In echt würde das mit Sicherheit nicht funktionieren, es sei denn, du bist wirklich sehr muskulös in den Beinen und kannst das wirklich mit den Zehenspitzen noch so halten. Aber ich glaube, das ist auch physikalisch nicht ganz so leicht. Aber wie gesagt, das hat auch eben, das haben auch die italienischen Klempner mit ihr hier gemeinsam.
Das sind diese italienischen Familien mit ihren wahnsinns kleinen Zehen.
Genau. Aber es gibt auch ein paar Kritikpunkte und das sind einfach Punkte für mich, die mir einfach aufgefallen sind, besonders bei den Endgegnern, die einfach immer sehr im selben Muster agieren. Und wenn man das, und das hat man nach zweimal der Animationswiederholung auch durchgeblickt, dass man eigentlich sehr, sehr safe an denen vorbeikommt, wenn man das mal raus hat. Denn die weichen auch im Laufe des Spiels nicht mehr von diesem Muster ab. Also das ist eigentlich immer dasselbe Bewegungsmuster. Bei dem Drache ist das so und bei dieser Kakerlake oder was das sein soll auch. Also die bewegen sich immer im haargenau selben Muster.
Ja, genau. Die als Bosse zu bezeichnen, ist fast schon ein bisschen viel gesagt. Ich meine, man kann sie, wenn man den Ball hat, kann man sie vernichten mit ein paar Schüssen. Aber da hat sie eigentlich nichts, was irgendwie was mit Skill oder mit Persistenz zu tun hätte. Da meistens hüpft man einfach rüber, weil sie geben ja auch keine Punkte.
Ja, genau, die geben Punkte, aber Ja, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Spielziel, nämlich Punkte sammeln. Aber ich persönlich bin einfach eine Person, ich will immer so schnell wie möglich durch die Level und die Punkte sind mir überwiegend egal. Das ist auch bei Mario so. Also ich bin da eher so die Fraktion ein bisschen, nicht ganz so extrem, aber Richtung Speedrun eher. Das heißt, ich versuche für mich persönlich so schnell und so fehlerfrei wie möglich durch diese Level durchzukommen. Und daher war auch meine Auffälligkeit, okay, der Drache bewegt sich immer im selben Muster. Das heißt, ich konnte das einfach früher oder später einfach so timen, dass ich einfach nur drunter durchlaufen musste. Ja, weißt genau. Du? Und die Punkte, die waren mir weitgehend egal. Also ich bin auch kein Highscore-Jäger, deswegen. Also.
Ja, das ist mein Problem, das ich so ein bisschen habe. Die Highscore ist mir eigentlich egal, aber irgendwie, wenn ein Gegner weiterlebt, nachdem ich an ihm vorbeigekommen bin, das kann ich nicht ab. Da muss ich, wenn da noch einer lebt, der muss weg. Und das ist genau mein Problem, weshalb ich wahrscheinlich auch nie schaffen werde, so ein Spiel ohne Lebensverlust zu machen. Es juckt mich einfach. Nicht unbedingt das Einsammeln der Diamanten oder Rubine oder was es sind. Aber ja, wenn der Gegner weiterlebt, das geht nicht, der muss weg.
Das muss bei dir ja damals bei dem ursprünglichen Mario ein Horror gewesen sein. Da gab es ja nur das Scrolling nach rechts. Da gab es ja erstens mal kein Links-Scrolling. Wenn die Goombas dann einfach nach links aus dem Bildschirm verschwunden waren, das muss ja dann gruselig für dich gewesen sein.
Genau, so ist es ja bei Gianna auch. Ja. Wenn mal weitergescrollt wird, dann ist Ende. Und dann jedes Mal, nein, er ist entkommen. Beim nächsten Mal kriege ich dich, du Eule. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue.
Einfach spielen, aber komplett von vorne beginnen, um diese eine Eule zu bekommen.
Ja, ich mache Safe States beim Emulator, nur damit ich jeden Gegner erwische.
Aber da natürlich eine Frage, das ist auch eine Auffälligkeit. Die Zeit ist in den späteren Levels teilweise sehr knapp bemessen.
Ja.
Und da kam ich mit meinem Speedrun-Variante deutlich stressfreier durch. Ich denke mal, wenn du jeden Gegner wirklich aufs Korn nehmen wolltest, dann wurde zumindest die Zeit am Ende bei dir häufiger mal knapp, oder?
Also das geht auch nicht. In den späteren Levels, da hast du nicht genug Zeit, jeden Gegner zu holen. Das stimmt schon. Da musst du dich darauf konzentrieren, den Level zu schaffen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Da hast du absolut recht. Das geht dann nicht mehr.
Denke auch. Also wie gesagt, ich habe das nicht ausprobiert, aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich teilweise ins Ziel kam und dann vielleicht noch so 20 Pseudosekunden übrig waren. Das ist auch keine richtige Sekunde, was da runterläuft, ähnlich wie bei Super Mario, das wirkt irgendwie schneller.
Ja, genau. Man merkt das dann meistens erst, wenn man im Ziel ist und dann einfach macht so noch bling, bling und dann ist schon fertig.
Ja, aber ich finde auch diesen Sound ein bisschen grauenhaft, wenn die Zeit abläuft, da ertönt ja so ein Tröten irgendwie so ein bestimmter Soundeffekt. Und wenn wir gerade bei den Soundeffekten sind, die Soundeffekte finde ich wunderbar und jetzt werden mich alle hassen, aber nach dem 5. Loop der Musik habe ich die abgeschaltet.
Was? Nein, Kai, dich werden nicht nur alle hassen, ich hasse dich. Nein, ich muss echt sagen, die Musik finde ich echt fantastisch. Ich meine, es ist der Soundmagier Chris Hülsbeck, der das gemacht hat. Und ich finde, es ist so eine tolle Arbeit von ihm. Mir ganz persönlich, offensichtlich ist es bei dir anders, aber mir ganz persönlich ging keiner der Musikstücke auf den Geist. Und das kriegt nicht jeder hin. Also ich machte da wirklich immer am Mitpfeifen und mitsummen. Ich finde es einen wundervollen Soundtrack. Und es gab da ja verschiedene Varianten, wie die Musik neu aufgelegt wurde. Einmal war das dieses Symphonic Shades, die mit dem großen Orchester die Musik ja so toll umgesetzt haben. Oder auch, es gibt von Patrick Nevian eine CD über Amiga mit Piano, bei der auch wundervoll das Thema umgesetzt wurde am Klavier. Und man merkt einfach, egal ob es der Amiga ist, der C64 mit einem wundervollen SID-Chip oder ob es ein Orchester spielt oder nur ein einzelnes Klavier, es klingt einfach immer toll. Also es ist echt eine tolle Komposition.
Also man möge mich nicht falsch verstehen. Ich habe nicht gesagt, ich finde die Musik schrecklich und habe sie deswegen abgeschaltet. Ich sagte, bei dem mehrmaligen Loop war bei mir im Kopf einfach irgendwann so dieses übersättigt eingestellt. Also ich konnte sie einfach irgendwann nicht mehr hören. Es war einfach zu häufig dann. Ich meine, es sind tolle Tracks, daran habe ich auch gar keine Zweifel, daran werde ich auch nicht zweifeln. Die würde ich mir aber jetzt irgendwie separat nicht anhören. Also sie fügen sich gut ins Spiel ein, aber früher oder später, wie gesagt, wenn ich jetzt ein paar Mal durchgespielt habe, beim ersten Mal war das jetzt noch nicht so schlimm, aber nachdem ich es jetzt 4-mal komplett durchgespielt habe im Vorfeld der Aufnahme, ging sie mir wirklich irgendwann so ein bisschen auf den Keks. Also das ist jetzt keine Kritik an der Musik selber, das ist einfach meine persönliche Wahrnehmung von dem Ganzen dann.
Ja klar, ja. Ich habe es auch nur ein bisschen übertrieben, aber ich bin wirklich großer Fan der Musik und ich kann wie jedes Lied, irgendwann hat man es dann genug gehört.
Genauso ging es mir dann halt auch in dem Fall und wenn ich das noch irgendwann mal spielen will, dann werde ich die auch wieder angeschaltet lassen. Also es ist jetzt nicht, wir erwähnen es wieder, Theme Park mäßig, weißt du, dass die einem so richtig auf die Nüsse gehen nach kurzer Zeit, aber hier ist es halt einfach diese Übersättigung einfach. Also es ist nicht so, dass dieser Soundtrack an sich schlecht ist, also das ganz im Gegenteil. Ja.
Ja, der ist echt schön. Und auch die Soundeffekte finde ich eigentlich ganz gelungen, außer vielleicht das Timeout-Töten.
Ja, die Soundeffekte finde ich auch sehr nett, sehr passend. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, ja, ich habe damals nie einen C64 besessen, aber ich bin natürlich trotzdem mit der Technik vertraut und weiß auch, was das Gerät imstande war zu leisten, soundtechnisch. Und da hat man natürlich schon Großartiges rausgeholt. Also das möchte ich auch jetzt gar nicht in Frage stellen.
Genau. Es gibt übrigens eine Art Remaster, ein Fan-Remaster namens Gianna Sisters Special Edition, das die Grafik und die Soundeffekte aus der Nintendo DS-Version nimmt und in die Amiga-Version einfügt. Und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut, hat mir sehr gut gefallen. Aber man merkt auch da, die Musik haben sie in Ruhe gelassen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich mag ja auch und wie eben schon erwähnt, Twisted Dreams, da wurde die Musik ja, glaube ich, auch nochmal von Hülsbeck gemacht und die ist ja teilweise auch ein bisschen angelehnt an das, was man hier so kennt und die finde ich auch großartig. Also ich glaube, ja, das, was mich da wirklich irgendwann nervt, ist einfach ja die verwendeten Instrumente, weißt du, in der modernen Version ertrage ich das viel besser, also die nervt mich auch nicht, die ist da auch ein bisschen mehr im Hintergrund und fügt sich vielleicht meiner Meinung nach noch ein bisschen besser irgendwie in das ganze Spielgeschehen ein, aber wie gesagt, das ist letztendlich Geschmackssache. Das ist keine Kritik an den Werken selbst.
Ja, bei Twisted Dreams kommt da natürlich noch dazu, dass man quasi zwischen den beiden Varianten von Gianna hin und her schaltet und da dann auch die Instrumentierung der Musik sich damit ändert. Das wirkt dann natürlich sofort sehr viel abwechslungsreicher.
Was ich auch gespielt habe im Vorfeld, hat jetzt, glaube ich, überhaupt nichts damit zu tun, ist auch, glaube, das ist auch für DS damals erschienen, das Gianna Sisters Classic. Das gibt's auch für Steam, habe ich auch auf PC, besitze ich das, habe es da auch nochmal durchgespielt und auch das gefällt mir sehr gut, aber es ist, glaube ich, vom Level-Design völlig anders als das hier. Es hat also quasi eigentlich gar nicht so viel zu tun damit.
Ja, die Version für das Nintendo DS, die ich da auch habe, die hat ein völlig anderes Level-Design und hat natürlich diese typischen Nintendo DS-Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel, dass sie irgendeinen Grund noch gesucht haben, weshalb man dann doch auf dem Touchscreen noch was herumfummeln muss und natürlich irgendwas noch gemacht haben, dass man muss ins Mikrofon pusten, wie sich das bei einer anständigen DS-Software gehört. Aber sonst eigentlich ein ganz gelungenes Spiel. Hat natürlich mit dem hier, über das wir jetzt reden, nicht viel gemeinsam, außer die Protagonisten und generell das Setting, aber trotzdem echt schönes Spiel geworden.
Rein inhaltlich kann man jetzt natürlich gar nicht so extrem viel zu dem Spiel erzählen. Also ich persönlich bin positiv angetan gewesen von der Sprungmechanik, wie präzise das Ganze wirklich zu steuern ist. Das ist auch für damalige Verhältnisse nicht selbstverständlich. Und auch Mario in seiner Entwicklung hat er immer mal wieder Abweichungen gehabt und Anpassungen, die mir gar nicht so gut gefallen haben. Oder bei denen ich eine ganze Weile gebraucht habe, um mich einfach dran zu gewöhnen. Und das hier fühlte sich doch sehr direkt an.
Ja, das fühlt sich echt super an.
Genau. Pat, was hast du insgesamt noch zum Spiel zu erzählen? Ist dir noch irgendwas aufgefallen?
Für mich persönlich ist Genesis dann doch irgendwie ein Amiga-Spiel. Ich mag die Amiga-Version ganz ein bisschen lieber und wenn ich Lust auf Genesis habe, dann wird es bei mir üblicherweise die Amiga-Version. Aber ich muss echt sagen, auch nach all den Jahren, Genesis, ich finde es echt ein cooles Spiel. Ich spiele das immer wieder mal gern. Ich finde es einen kleinen Hit.
Es ist auf jeden Fall ein Hit. Also wie sagt man, muss ja immer rückblickend sehen. Ja klar, es ist letztendlich irgendwie teilweise oder in Stücken irgendwie ein Super Mario Klon. Also zumindest in den ersten Levels kann man das hinten und vorne nicht leugnen. Aber es ja. hat am Ende trotzdem genug Eigenständigkeit drin, dass es eben nicht einfach nur so durchgewunken wird. Ach komm, dann spiele ich lieber Mario. Nein, es ist auch, wie gesagt, eigen genug, um es auch trotzdem für sich alleinstehend genießen zu können. Und das konnte ich. Sonst hätte ich es nicht so oft durchgespielt. Also bei manchen Spielen, die wir so durchspielen, bin ich immer froh, wenn ich damit durch bin irgendwie. Und hier war das eben nicht der Fall. Also habe ich super gerne gespielt, auch versucht herauszufinden, wie man vielleicht noch ein bisschen schneller oder präziser durchs Level kommt. Und das ist ja auch cool, dass so ein Spiel auch verschiedene Herangehensweisen bietet. Also zum Beispiel die Punkte-Sammler, die am Ende die Highscore irgendwie nochmal übertrumpfen wollen oder wie ich, die halt einfach schnellstmöglich durchkommen wollen, ohne Lebensverlust. Das macht mir persönlich immer ein bisschen mehr Spaß, aber ich glaube, Freude kann da fast jeder dran haben.
Ja, das glaube ich auch. Und ich finde deinen Punkt mit der Eigenständigkeit, den finde ich echt wichtig. Da darf man nicht das Spiel ansehen und sagen, ach, ist ein Mario-Klon. Das ist echt mehr als einfach nur ein Mario-Klon.
Eindeutig, ja. Genau, aber letztendlich ja. Also wenn ich jetzt eine Wertung abgeben würde, was wir manchmal nicht immer machen, aber würde ich schon irgendwo so Richtung 80% würde es doch schon gehen. Also wie gesagt, das Gesamtwerk so auch mit der Musik, wenn man das so erstmal hört, so dieses ist einfach irgendwie harmonisch miteinander und ja, die Grafik, die ist manchmal so ein bisschen komisch, aber das ist halt auch C64 geschuldet so ein bisschen, aber wie gesagt, 80% kann ich da für mich persönlich locker und ohne Probleme durchschwinken.
Das klingt für mich realistisch, das ist echt ein Klassiker aus gutem Grund. Für mich kriegt er eine dieser Hit-Signeti, die es bei den Heften immer gab, auf jeden Fall. Und das ist echt ein Spiel, das sollte man echt anspielen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch gar kein größeres Problem. Also wie gesagt, entweder Emulatoren. Und ich glaube, man findet das hier und dort, ohne da jetzt genauer drauf einzugehen. Aber es ist zumindest kein größeres Problem.
Ja, und dann kann man sich dann auch mal noch die Nachfolge ansehen, die DS-Version, Twisted Dreams natürlich. Und wenn man den direkten Nachfolger möchte, der hieß Hard and Heavy. Wo man dann vermutlich aus Lizenzgründen nicht mehr Gianna und Maria spielt, sondern zwei Roboter namens Heavy und Metal.
Okay, ja. Das kenne ich bisher noch nicht, nett. Aber mal gucken, vielleicht kommt er so früh oder später auch mal.
Ja, wollen wir sehen. Aber guter Punkt. Was kommt denn als nächstes?
Als nächstes schauen wir uns das Spiel an.
Under a Killing Moon. Fantastisch. Das dritte Tex Murphy-Spiel. Ein Favorit von mir. Wundervoll, wundervoll.
Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt. Ich habe schon sehr lange nicht mehr gespielt. Also das wird auf jeden Fall eine wunderbare Sache werden. Also ein cooles Game. Also bin ich wirklich sehr gespannt. Aber das wird leider nicht als nächstes kommen. Denn wir zwei Halunken haben uns für Ostern noch was Besonderes ausgedacht.
Genau.
Aber dafür verraten wir jetzt gar nicht zu viel. Also haltet die Podcast-Öhrchen auch über die Osterfeiertage offen. Da wird noch was von uns kommen.
Genau.
Aber bevor ich jetzt, Pat, der ist schon am Verabschieden. Nein, ich habe noch ein Giannis, das Gedicht vorbereitet. Natürlich. So schnell kommst du mir ja nicht davon.
Ich muss zugeben, ich habe mir tatsächlich tatsächlich überlegt, selbst ein Gedicht zu schreiben. Also nicht ChatGPT, sondern selbst für dieses Spiel ein Gedicht zu schreiben. Ich habe es dann aber gelassen, weil ich offensichtlich kein Goethe bin.
ChatGPT auch nicht.
Stimmt.
Aber ChatGPT kann man den Scheiß verzeihen, der dabei herauskommt. Also wer das nicht mehr hören will, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei unserer Besprechung. Ich hoffe auch, dass ihr in Zukunft nicht an Stiflers Mom denken müsst, wenn ihr das Spiel spielen müsst. Und nein, die kommt auch nicht in einem Gedicht vor.
Sehr gut, schon mal was Gutes.
Okay, dann beginne ich mal mit dem Gedicht. Und das hat 5 Absätze und es beginnt mit: In einem Land voller Pixelglanz lag ein Spiel, das uns alle bezwang. Gianna Sisters hieß es, oh welch Spaß, auf dem C64, das war der Hit, ein Krach. Mit Gianna und Maria im Jump-and-Run-Beat wirbelten wir durch Welten so groß und so weit. Doch Hindernisse lauerten, gemein und verschmitzt, unsere Nerven erprobten, doch niemals geblitzt. Die Steuerung manchmal, oh, wie ungeschickt, doch wir lachten und freuten uns unbeeindrückt. Immer weiter, immer höher, zum Endgegner voran, mit dem C64, das war unser Plan. Die Musik, oh, die Musik, so eingängig und frisch, sie begleitete uns bei jedem Schritt und jedem Rutsch. Wir tanzten auf den Plattformen in 8-Bit-Rhythmus und Pracht. Gianna Sisters, du hast uns stets gelacht. So lasst uns erheben den C64 Heldenmut. Gianna Sisters, ein Spiel, das uns stets gut tut. Mit Tastatur und Joystick, wir stürzten uns hinein in die Welt der Pixel, voller Abenteuer und Schein.
Wunderschön. Ach, der ChatGPT. Aber wir hatten tatsächlich einen Reim.
Ja, wie so frei nach dem Motto, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ist das zumindest, wenn wir so rückblickend auf andere Gedichte sehen, eines der besseren Gedichte. Also nicht ganz so bullshittig und grottig wie manche anderen Sachen. Also es gehört zu den besseren Vertretern.
Ja, und ich finde es schön, dass ChatGPT extra Strophen für die Musik reserviert hat. Hat er recht.
Hat er recht, genau. Ach je, ja. Pat, ja. Es war mir wieder mal eine Freude, mit dir über ein Spiel zu sprechen. Und beim nächsten Mal sind wir quasi wieder in unserem Adventure-Metier. Und das wird mit Sicherheit wieder eine ganz besondere Besprechung. Und ich glaube, da werde ich auch wieder ganz, ganz viele Einspieler mit reinbringen können.
Das musst du. Ich freue mich da.
Ja, ich auch. Okay, vielen Dank, Pat. Vielen Dank an alle anderen. Und bis zur nächsten Osterfolge. Bis dann und ciao.
Macht's gut. Tschüss.